Nach einem langen Tag voller harter Arbeit sehnte er sich nach Ruhe und Erholung. Erschöpft legte er sich auf sein Bett und schloss die Augen, während sein Körper nach Entspannung dürstete. Doch noch bevor die Dunkelheit der Nacht ihn vollständig umhüllte, fand er sich plötzlich nicht mehr in seinem Schlafgemach wieder, sondern inmitten der endlosen Wüste. Verwirrt hob er den Blick zum Himmel, als sich plötzlich die dunkle Decke des Nachthimmels aufriss und ein gleißend helles Licht auf ihn herabstrahlte. Geblendet von der Intensität des Lichts vernahm er eine Stimme, die aus den Tiefen des Universums zu ihm sprach. Es war die Stimme Gottes. »Abraham, hier bin ich.« In einem Traum, der mehr Wirklichkeit zu sein schien, als die wirkliche Welt, die er kannte, offenbarte Gott seine Botschaft Abraham. Eine Botschaft, die sein Herz erstarren ließ und sein Denken in ein unermessliches Chaos stürzte. »Nimm deinen Sohn, deinen einzigen, den du lieb hast, den Isaak, und zieh hin in das Land Moria und opfere ihn dort als Brandopfer auf einem der Berge, den ich dir nennen werde.« Der Schock über Gottes Forderung ließ Abraham den Atem stocken. Seine Seele bebte vor Entsetzen, während sein Verstand versuchte, die Worte zu begreifen, die er vernahm. Doch bevor er eine Antwort finden konnte, brach sein Traum in sich zusammen und er erwachte in seinem Bett, von der Kälte des Schreckens durchdrungen. Die Vision verblasste, doch die Worte Gottes hallten noch lange in seinem Geist wider, während er in dieser Nacht keinen Schlaf mehr finden konnte. Ich will mit euch zusammen eine Passage lesen, in der es um einen Liebesbeweis geht. Schlag bitte 1. Mose 22 auf. Ich lese aus der Elberfelder Übersetzung. Da machte sich Abraham früh am Morgen auf, sattelte seinen Esel und nahm seine beiden Knechte mit sich und seinen Sohn Isaak. Er spaltete Holz zum Brandopfer und machte sich auf und ging an den Ort, den Gott ihm genannt hatte. Am dritten Tag erhob Abraham seine Augen und sah den Ort von fern. Da sagte Abraham zu seinen Knechten: Bleibt ihr mit dem Esel hier, ich aber und der Junge wollen dorthin gehen und anbeten und zu euch zurückkehren. Was geht hier gerade ab? Also, ich habe so oft drüber nachgedacht, sträubt sich da nicht auch alles in euch? Wie können wir das lesen? Und gleichzeitig sagen wir doch, wir beten den Gott der Liebe an. Und ob ihr es glaubt oder nicht, das ist eine von den Geschichten, die am bekanntesten ist, noch in der Welt. Also viele Atheisten kennen diese Geschichte und klagen auch wegen dieser Geschichte Gott an. Und die Klage, die sie erheben, ist ja eigentlich sinnig. Also wie kann Gott, der die Liebe ist, sowas verlangen? Also wir sehen zum Beispiel in 2. Mose 34, Gott, barmherzig und gnädig, langsam zum Zorn, reich an Gnade und Treue. 1. Johannes 4, Gottes Liebe. Psalm 36, deine Liebe ist unvergleichlich. Und die Liste, die kann auch endlos weitergehen. Also in jedem Buch der Bibel geht es um die Liebe und ist das Hauptthema von der ganzen Bibel. Also wie kann Gott dann auf der einen Seite die Liebe in Person sein und auf der anderen Seite sowas Schreckliches von Abraham fordern? Da kann man sich die Frage stellen, widerspricht sich hier die Bibel? Vor allem, weil auch nach Römer 13, 10 die Liebe nichts Böses dem Nächsten tut. Und ich würde jetzt aber sagen, dass wir erstmal einen Schritt zurückgehen und das aus einer anderen Perspektive sehen, und zwar aus der von Abraham. Er wurde von Gott gerufen und ist aus Glaube in ein fremdes Land gezogen. Dort angekommen, kriegt er mit, wie Moloch Kinder geopfert werden und bei lebendigem Leibe verbrannt werden. Vielleicht hat sich Abraham sogar gefragt, verlangt Gott dasselbe? Ist das der wahre Gottesdienst? Die Abbilder von Moloch waren dabei gigantische Metallstatuen eines Mannes mit dem Kopf eines Bullen. Jede Statue hatte ein oder mehrere Löcher im Oberkörper und auch ausgestreckte Arme, wie eine Rampe, wo die Kinder dann hingegeben wurden. In dem hohlen Körper von Moloch oder um die Statue herum wurde dann ein so heißes Feuer entfacht, dass die Statue zu glühen angefangen hat und die Kinder bei lebendigem Leibe verbrannt sind. Mit lauter Musik und Trommelschlag wurde dann versucht, noch die Schreie der Kinder zu übertönen. Paare, die ihr Erstgeborenes auf diese Weise opferten, dachten echt, dass Moloch ihre Familie segnen wird, dass finanzieller Reichtum ihnen bevorsteht und noch viele weitere Kinder. Dieser Opferdienst ist menschengemacht und Gott hasst Menschenopfer. Jeremia 32, 35: Und sie haben die Höhen des Baal gebaut um ihre Söhne und ihre Töchter für den Moloch durch das Feuer gehen zu lassen, was ich nicht geboten habe und mir nicht in den Sinn gekommen ist, dass sie solche Gräuel verüben sollten. Also Gott könnte nicht mehr auf die Idee kommen, dass die Leute ihre Kinder verbrennen sollen. Und die Menschen dachten, weil sie sowas Wertvolles aufgeben, bekommen sie die Gunst der Götter und dann noch was Wertvolleres. Aber Gott ist kein Wunschautomat und da kann man nicht oben irgendwas reinschmeißen, unten kommt dann das raus, was man sich wünscht. Gott ist auch kein Aktienbroker, dessen höchstes Ziel ist, sein Reichtum zu vermehren. Gott sagt vielmehr, hütet euch vor Habgier. Deswegen macht diese Forderung der Opferung Isaaks für Abraham auf den ersten Blick keinen Sinn. Zumindest aus rationaler Perspektive. Erstens, Menschenopfer sind gegen Gottes Gebote. Gott ist nicht wie die anderen Götzen. Gott braucht keine Bestätigung. Also er hat kein Ego, was gepusht werden muss. Ob wir ihn anbeten oder nicht, ändert an ihm nichts. Er ist, ich bin, er braucht uns eigentlich gar nicht. Viertens, Gott hat versprochen, dass Isaak Stammvater wird. Und Gott hat seinen Bund mit Abraham an dieses Versprechen geknüpft, dass Abrahams Nachkommen so zahlreich werden wie die Sterne am Himmel. Und fünftens, Gott kann nicht lügen. Das heißt, der kann nicht das Versprechen aufheben. Und sechstens, der letzte Punkt, Gott kennt die Zukunft. Also er sieht die Zukunft, er weiß alles. Und das heißt ja auch, dass er sowieso weiß, ob Abraham ihn liebt oder nicht, ob er den Test bestehen wird oder nicht und wie das Ende wird. Also wieso muss er das herausfordern? Und vor allem, wieso muss der Test so dramatisch sein? Weil der Preis könnte nicht höher sein. Das muss man sich mal vor Augen führen. Abraham hat mehrere Jahrzehnte gewartet, dass er und Sarah Kinder bekommen könnten. Und zu einer Zeit, die viel zu spät war, also ich meine Jahrzehnte zu spät, kommt dann durch ein Wunder der verheißene Sohn auf die Welt, durch den Abraham zu einer gewaltigen Nation werden sollte. Gott macht aus Abraham, was kühner Vater bedeutet, Abraham, was Vater von Nationen bedeutet. Gott ändert also in gewisser Weise die Identität von Abraham und der Kern dessen ist das Versprechen, was an Isaak geknüpft ist. Jetzt hat er endlich sein Lebensziel erreicht. Gott ist gut, preist den Herrn. Blessed life. Und auf einmal muss er das aufgeben, was zu seiner Identität gehört. Gott trifft den Punkt, der am meisten schmerzt. Gott trifft genau den Punkt, der ihm am meisten auf der ganzen Welt bedeutet. Und das soll er aufgeben. Er muss also eigentlich sich selbst verleugnen und sich selbst aufgeben. Isaak ist sein Leben, sein ganzes Leben, und er muss jetzt sein Leben aufgeben. Gott legt sogar extra nochmal den Finger in die Wunde und sagt, Isaak, dein Sohn, den du lieb hast. Also schmerzhafter kann man es auch nicht sagen. Und dazu kommt ja noch, dass Isaak mittlerweile schon so alt ist, dass er sich wehren könnte, wenn er rebellieren will. Und er ist auch alt genug, dass Abraham ihm das erklären muss, was Gott von ihm verlangt hat. Wie bringt man das einem Teenager bei? Und das Schlimmste war aber noch mit Abstand, dass Gott von Abraham nicht nur fordert, dass er den Sohn aufgibt, sondern dass er ihn selbst töten muss und opfern. Ellen White schreibt, für Abraham konnte keine seelische Folter mit der vergleichbar sein, die er erdulden musste, als er dem Gebot gehorchte, seinen einzigen Sohn zu opfern. Und es musste aber die Kindstötung sein, die Gott fordert. Hier geht es nämlich ganz klar um etwas, was gegen den Willen von Abraham ist. Und jede andere Opfergabe oder Forderung von Gott hätte Abraham noch gerne angenommen. Also wenn Gott gesagt hätte, du ziehst nochmal 1000 Kilometer weiter oder gib mir die Hälfte von deiner ganzen Herde, dann hätte Abraham sich gefreut, das Gott geben zu können. Weil Abraham hatte schon dieses Mindset, was nicht von dieser Welt ist. Das heißt, die Sachen auf der Welt haben ihm nichts bedeutet. Wer Schätze auf der Erde sammelt, verbringt sein Leben damit, sich von seinen Schätzen zurückzuziehen. Für ihn ist der Tod ein Verlust. Wer Schätze im Himmel sammelt, freut sich auf die Ewigkeit. Er bewegt sich täglich auf seine Schätze zu. Für ihn ist der Tod ein Gewinn. In dem Fall fordert Gott aber was, was gegen Gottes eigenen Willen geht. Und damit direkt gegen Abrahams Willen. Weil Abraham ist schon so eng mit Gott zusammengewachsen, dass Abrahams Wille sich nach dem Gesetz von Gott gerichtet hat. Wer mit Gott läuft, dessen Willen wird nach und nach mit dem Willen des Vaters verschmelzen. Die Prioritäten verschieben sich. Was man auch zuvor geliebt hat, wird zu dem, was man hasst. Und was man zuvor gehasst hat, wird zu dem, was man liebt. So wie Paulus in Philipper 3, 7 und 8 schreibt. Was mir damals ein Gewinn war, das habe ich um Christi willen als Verlust erkannt. Ja, noch mehr. Ich sehe alles als Verlust an, weil die Erkenntnis Christi Jesu, meines Herrn, alles übertrifft. Seinetwegen habe ich alles aufgegeben und halte es für Unrat, um Christus zu gewinnen. Also die ganzen Sachen der Welt, der Reichtum, Abraham war ja sehr reich, der hat ihm nichts bedeutet. Das Einzige auf der Erde, was ihm bedeutet hat, war sein Sohn. Und der war so wertvoll, weil er nicht von dieser Erde war, sondern der wurde ihm von Gott gegeben. Jetzt kommt, was die Forderung von Abraham, was die Forderung für Abraham bedeutet. Er muss jetzt wirklich entscheiden, was ihm wichtig ist. In ihm tobt ein Kampf und er wird hin und her gerissen, also er wird innerlich zerrissen. Er muss jetzt wirklich Farbe bekennen. Und es gibt nur zwei Optionen. Entweder er gehorcht oder er gehorcht nicht. Folge ich meinem Willen oder folge ich Gottes Willen? Will ich nur die Segnungen oder will ich Gott allein? Ist Gott genug, wenn ich alles andere dafür verliere? Wenn ich das aufgeben muss, was mir bisher am meisten bedeutet hat? Gott verlangt ziemlich viel von Abraham. Gott will die Nummer eins sein. Und er will es aber nicht für sich, weil er dann sich besser fühlt, sondern er will die Nummer eins sein für seine Schöpfung. Weil wann immer etwas über Gott steht oder zwischen den Menschen und Gott, dann schadet es entweder der Beziehung zu Gott, den Menschen selbst oder anderen. Und Gott schaut da nicht tatenlos zu. Gott prüft Abraham und gibt Abraham selbst die Möglichkeit zu erkennen, was ihm wirklich wichtig ist und ob er vielleicht aus Isaak eine Götze gemacht hat. Und das will ich einfach weitergeben. Gibt es etwas in deinem Leben, womit sich Gott den Platz in deinem Herzen teilen muss? Gibt es Bereiche in deinem Leben, in denen du lieber selbst entscheiden möchtest? Vielleicht darf Gott bestimmen, wie du den Sabbat gestaltest. Und ich finde es echt schön. Aber darf Gott auch an jedem anderen Tag der Woche über dein ganzes Leben bestimmen? Darf Gott bestimmen, welche Serien und Filme du schaust? Was für Musik du hörst? Oder was du in den sozialen Medien siehst? Was wäre wohl, wenn jedes Mal, wenn du ein anstößiges Bild siehst oder ein hartes Wort siehst oder hörst, wie der Name des Herrn umsonst genutzt wird, dein Handy für eine Stunde weglegen würdest? Darf Gott bestimmen, wie du dich im Straßenverkehr verhältst? Was du mit deinem Geld machst? Welchen Beruf du ausübst oder anstrebst? Darf Gott über jede zwischenmenschliche Beziehung in deinem Leben bestimmen? Würdest du alles, was du hast, für Gott aufgeben? Würdest du deine Familie oder deinen Partner aufgeben? Und der Wunsch von Gott ist, uns zu heiligen. Er wünscht sich nur das Beste für uns. Deswegen dürfen wir auch alles aufgeben und in seine Hände geben. Weil nachdem Gott uns gerettet hat und gerechtfertigt hat, kommt die Heiligung, dieser innere Wandel. Und wo immer diese Heiligung stagniert, da ist es, weil der Heilige Geist auf Rebellion stößt. Denn das Einzige, was Gott an deiner Heiligung hindern kann, bist du selbst. Also wenn wir was vor Gott zurückhalten, dann lassen wir uns selbst Segnungen entgehen. Und ich sage nicht, dass es ein Zuckerschlecken ist. Es kann dich alles kosten. Im Römerbrief ermahnt uns Paulus, uns selbst, also alles, was wir haben, als lebendiges und heiliges Opfer darzubringen. Denn das ist der wahre Gottesdienst. Für ein Opfer braucht es aber mehr als nur Holz und Feuer. Das zu bringen ist einfach, das kostet nichts. Liebe bedeutet aber gleichzeitig immer Opferbereitschaft. Wo ist dein Isaak? Abraham hat seinen Isaak gebracht. Er ist wirklich bereit, alles zu geben. Ihm ist Gott wichtiger als alle Segnungen, die er von Gott bekommt. Und er weiß, dass Gott im Ende alles gut machen wird. Und ich höre immer wieder, dass Abraham in dieser Situation beweist, dass er glaubt, obwohl er nicht verstehen kann. Und dass das die Essenz des Glaubens sei, nicht verstehen und trotzdem gehorchen. Aber ich glaube nicht, dass es in dieser Geschichte darum geht. Das kann dazugehören, aber das passt viel eher zu Hiob, der nicht versteht, warum ihm so viele schlimme Sachen widerfahren. Aber Abraham weiß ganz genau, was hier abgeht. Der Test ist nämlich, gehorche, auch wenn es dich alles kostet. Folge, auch wenn es das Letzte ist, was du willst. Und mach dir kein Bild von Gott und von dem, was er verlangen könnte. Also geht es speziell darum, dass Abraham nicht alles versteht. Also es geht nicht speziell darum, dass Abraham nicht alles versteht und trotzdem gehorcht, sondern dass Abraham sehr wohl ganz genau weiß, was da abgeht und er auf gar keinen Fall möchte, was Gott von ihm verlangt. Und er ist trotzdem bereit, alles zu geben. Wenn sie es so gemacht hätte wie Abraham in dieser Situation, dann hätte Eva keine Schuld auf sich geladen. Eva hat nämlich das Gesetz übertreten, als sie bewiesen hat, dass sie mit ihren Taten ihrem eigenen Willen folgt, statt auf Gott zu hören. Und uns geht's allen gleich. Also auch wie Paulus schreibt, was ich tun will, tue ich nicht, und was ich nicht tun will, tue ich doch. Unser Wille wird aber durch die Beziehung mit Gott transformiert. Ellen White schreibt, Heiligkeit dem Herrn bedeutet, ihm durch völlige Anpassung des menschlichen Willens an den göttlichen die Ehre zu geben. Das beweist die Umkehrung von Satans Werk, den Menschen zu ruinieren. Bloß bis wir diesen neuen Willen haben, was erst im Himmel sein wird, ringen wir mit uns selbst, weil in uns die Sünde wohnt und die uns dazu bringen will, in die entgegengesetzte Richtung zu gehen. Wie kriegt man so eine starke Willenskraft wie Abraham? Auch wenn Abraham sonst sehr gerne mit Gott verhandelt hat, zum Beispiel bei Sodom, und sich eingesetzt hat, Gottes Meinung zu ändern, kommt diesmal nichts von ihm. 3 Tage lang nichts von ihm, weil von dort, wo er gelebt hat, bis zum Berg Moria waren es 3 Tagesmärsche. Und er erzählt es nicht mal seiner Frau. Er steht einfach früh am Morgen auf und geht los. Wahnsinn. So will jeder Motivationsredner sein und Unternehmensberater schreiben darüber Bücher. Eat the Frog. Nimm dir das Schwerste vor, gleich als erste Aufgabe des Tages. Aber man drückt sich nicht und schöpft die Kraft aus seinem Glauben. Und jetzt will ich an die Definition von Glauben anknüpfen, die ich vorhin angefangen habe. Glauben bedeutet nämlich nicht anmaßen. Glaube heißt nicht raten oder vermuten und auch nicht den Verstand auszuschalten. Ihr müsst nicht euren Verstand draußen bei der Tür lassen, wenn ihr hier reinkommen wollt. So habe ich es nämlich früher immer in der Schule gehört. Wenn ich dann gesagt habe, ja, ich glaube, die Antwort ist, dann hat mein Lehrer mich schon unterbrochen. Ah, Glauben tun wir in der Kirche. Wie gerne würde ich den heute mit einem Zitat von C.S. Lewis antworten. Gott hat für intellektuelle Drückeberger genauso wenig übrig wie für alle anderen Drückeberger. Wer Christ werden will, der sei gewarnt. Er lässt sich damit auf etwas ein, was den ganzen Menschen fordert, seinen Verstand und alles andere. In Jesaja 1,18 lädt Gott auch ein, kommt her, wir wollen sehen, wer von uns recht hat. Auf Englisch, let us reason, also lass uns beraten, lass uns wirklich vernünftig, tief darüber zusammen nachdenken. Glauben heißt nämlich nicht, denkfaul zu sein. Glauben heißt, sich voll und ganz auf die Aufrichtigkeit, die Stärke und die Güte Gottes zu verlassen. Gott respektiert unseren freien Willen und unseren Verstand und schenkt uns extra Geduld und auch Wunder, damit wir das Vertrauen zu ihm aufbauen dürfen. Glaube basiert auf Erfahrungen, die wir mit Gott in der Vergangenheit machen durften. Abraham hatte einen bombensicheren Glauben. Er durfte sich darauf berufen, was er schon mit Gott erlebt hat. Glaube heißt nämlich, sich darauf zu verlassen, was nur rückblickend Sinn ergeben wird. Abraham wusste, dass es jetzt um alles geht, denn zuletzt hatte er Gott nicht vollkommen vertraut. Mit Hagar wollte er Gott nachhelfen. Ellen White schreibt, dass Abraham den 2. Test nur durchlaufen musste, weil er den 1. nicht bestanden hatte, zu glauben, dass er durch ein Wunder einen Sohn bekäme. Abraham hätte jetzt die Chance, seinen Glauben durch Werke sichtbar zu machen. Und ich will jetzt nicht sagen, dass wir durch Werke gerettet werden. Aber wenn man den Glauben hat, dann folgen die Werke automatisch. Abraham bekommt die Chance für sich selbst, um für sich selbst zu erkennen. Weil in Gottes Schule sind die Tests immer Feedback für den Schüler und nicht für den Lehrer. Gott weiß schon alles. Man kann daran auch erkennen, dass Gott ihm noch einen Test schickt, dass Gott sehr gnädig ist und gütig und dass er vergibt. Und wenn man aufsteht, dann kann man immer wieder seine Hand nehmen und wenn man hinfällt, kann man immer wieder seine Hand nehmen und aufstehen. Abraham war sich sicher, dass es reicht, wenn er den Gehorsam schenkt. dass Gott einen guten Ausgang schenken würde. Und jetzt kommt nämlich, was Abraham schon wusste und woran er festgehalten hat. Abraham wusste, dass Gott nicht lügen kann. Er wusste die ganze Zeit Bescheid. Er wusste nämlich, dass sein Sohn zu einem großen Volk werden würde. Wenn er also seinen Sohn opfern muss und durch diesen Sohn eine riesige Nation kommt und dieser Sohn noch keine Kinder hatte, dann heißt es, dass Gott ihn wieder zum Leben erwecken würde. Gott kann es und Abraham vertraut darauf. Gott hat Isaak schon mal durch ein Wunder das Leben geschenkt und kann es wieder tun. Und das sieht man vor allem daran in Vers 5, dass er zu den Knechten sagt, bleibt hier mit dem Esel, ich aber und der Junge wollen dorthin gehen und anbeten und zu euch zurückkehren. Und ich glaube, das war, was ihm diese Kraft gegeben hat, Gottes Anweisung zu befolgen. Das Wissen über die Freude, die ihn danach erwarten würde. So schreibt Paulus in Hebräer 2, 12, Vers 2, indem wir hinschauen auf Jesus, den Anfänger und Vollender des Glaubens, der um der vor ihm liegenden Freude willen die Schande nicht achtete und das Kreuz erduldet und sich gesetzt hat zu Rechten des Thrones Gottes. Also Jesus hat auch die Kraft geschöpft für sein Opfer, indem er sich darauf fokussiert hat, was danach kommen wird. Und das ist die Ewigkeit mit seinen Kindern, die er gerettet hat. Das heißt, wegen des Vertrauens, das Abraham durch Erfahrungen in der Vergangenheit in Gott haben durfte, konnte er das glauben, was zu dem Zeitpunkt noch keinen Sinn gemacht hat, was in ihm Vorfreude auf den Ausgang geweckt hat, was ihm die Kraft gegeben hat, zu gehorchen, auch wenn er es nicht wollte. Der Satz war ein bisschen verschachtelt, deswegen fächere ich den nochmal auf. Durch die Erfahrungen der Vergangenheit hatte Abraham eine feste Beziehung zu Gott. Durch die Beziehung kam das Vertrauen. Durch das Vertrauen wuchs sein Glaube, geistlich gesprochen, und durch den Glauben konnte er das tun, was noch keinen Sinn ergeben hat, und sich auf den Ausgang freuen, weil er wusste, dass Gott alles gut macht. Und durch die Vorfreude kam die Kraft, Gott zu gehorchen, und durch sein Gehorsam war er stark genug, gegen seine Vatergefühle zu handeln und Gott an erste Stelle zu setzen. Also wie geht die Geschichte weiter? Wir lesen in Vers 6. Und Abraham nahm das Holz zum Brandopfer und legte es auf seinen Sohn Isaak. Und in seine Hand nahm er das Feuer und das Messer. Und sie gingen beide miteinander. Da sprach Isaak zu seinem Vater: Mein Vater, hier bin ich, mein Sohn. Siehe, das Feuer und das Holz. Wo aber ist das Schaf zum Brandopfer? Gott wird sich das Schaf zum Brandopfer ausersehen, mein Sohn. Und sie gingen beide miteinander. Und sie kamen an den Ort, den Gott ihm genannt hatte. Und Abraham baute dort den Altar und schichtete das Holz auf. Dann band er seinen Sohn Isaak und legte ihn auf den Altar, oben auf das Holz. Und Abraham streckte seine Hand aus und nahm das Messer, um seinen Sohn zu schlachten. Da rief ihm der Engel des Herrn vom Himmel her zu und sprach: Abraham, Abraham. Und er sagte: Hier bin ich. Abraham glaubt, dass er jetzt in Begriff ist, den größten Liebesbeweis zu geben. Klar, wenn sich Liebe nur auf theoretischer Ebene bewegt und nur in Worten ausgedrückt wird, aber die Taten etwas anderes sagen, dann ist es keine wahre Liebe. Es gibt auch so ein Sprichwort: Ich kann dich nicht hören, deine Taten sprechen zu laut. Stur wie ein Panzer lässt Abraham jetzt seine Taten sprechen. Er glaubt, er würde seinen Unglauben vom letzten Mal wieder gut machen. Da ruft der Engel des Herrn: Abraham. Und Abraham hat Isaak schon alles erzählt. Mit ihm zusammen Arm in Arm geweint und schon abgeschlossen. Isaak hat sich freiwillig hingegeben, wurde auf dem Holz festgebunden und Abraham hält schon das Messer in der Hand, bereit ihn zu opfern. Und Abraham antwortet: Hier bin ich. Er sagt auf Hebräisch: Hineni. Das ist genau dieselbe Antwort, die er das erste Mal Gott gegeben hat, als er gefragt hat: Abraham, wo bist du? Und diese Worte, Hineni, haben ihn das letzte Mal das Leben seines Sohnes gekostet. Und er weiß ganz genau, was er sagt. Das ist der Beweis, dass er bedingungslos sich Gott hingegeben hat. Vers 12. Und er sprach: Strecke deine Hand nicht aus nach dem Jungen und tu ihm nichts. Denn nun habe ich erkannt, dass du Gott fürchtest, da du deinen Sohn, deinen einzigen, mir nicht vorenthalten hast. Und Abraham erhob seine Augen und sah. Und siehe, da war ein Widder hinten im Gestrüpp an seinen Hörnern festgehalten. Da ging Abraham hin und nahm den Widder und opferte ihn anstelle seines Sohnes als Brandopfer. Und Abraham gab diesem Ort den Namen: Der Herr wird er sehen. Und auch ziemlich interessant ist, Gott gibt zwar den Befehl, aber in Vers 12 ist nicht Gott die Person, die es verhindert, sondern der Engel des Herrn. Und ihr könnt dreimal raten, für wen der im Alten Testament steht. Und er ruft zu Abraham, nimm den Widder, nimm mein Opfer an, du darfst die Lösung von mir annehmen. Der liebevolle Vater war bereit, das aufzugeben, was ihm wirklich am meisten bedeutet hat. Und er opfert seinen unschuldigen Sohn. Hier geht es nicht um Isaak. Hier geht es um Jesus. Genau wie Isaak das Holz auf den Berg getragen hat, hat Jesus sein Kreuz getragen. Es ist sogar genau derselbe Berg. Auf dem Berg Moria wurde Jerusalem gebaut. Genau wie Isaak für Abraham die drei Tage, die sie gereist sind, tot war, so war auch Jesus 3 Tage tot. Genau wie Abrahams Herz gebrochen war, ist Gottes Herz zerbrochen. Genau wie Isaak sich bereit erklärt hat, hat Jesus sich auch freiwillig bereit erklärt. Aus Liebe. Und genau wie Abraham das nur durchstehen konnte, weil er darin festgehalten hat, dass Gott seinen Sohn wieder auferwecken würde, hat auch Jesus an der Freude festgehalten, seine Kinder wieder zu bekommen, weil er uns freigekauft hat. Trotzdem hat sich genau wie Isaak auch Jesus gewünscht, dass jemand intervenieren würde und ihn befreit, dass es einen anderen Weg geben könnte. Wenn es möglich ist, dann dass der Becher an ihm vorbeizieht. Aber es gab keinen anderen Weg. Im Gegensatz zur Geschichte von Isaak, der vom Engel des Herrn durch sein Rufen befreit wurde, ist bei Jesus der Himmel verstummt, als er ans Kreuz ging. Dabei hätten 72.000 Engel auf eine Fingerbewegung vom Messias mit ihren Schwertern das Kapitel der Menschheit beendet und ihren König gerettet. Aber Jesus hat alles ertragen, aus Liebe. Obwohl er, genau wie Abraham von Gott, von uns keinen guten Grund bekommen hat für das Opfer, was er geben musste. Und er hat es trotzdem vollbracht, aus Liebe. Das ist der ultimative Liebesbeweis. Johannes 3,16. Denn so hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen eingeborenen Sohn gab, damit jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren geht, sondern ewiges Leben hat. Die Liebe von Gott macht keinen Sinn. Liebe ist auch nicht vernünftig und Liebe kann man sich nicht verdienen. Abraham dachte, hier geht es nur um ihn. Er muss jetzt abliefern. Aber in erster Linie zeigt Gott ihm, wie er liebt. Es reicht, wenn Abraham bereit ist, alles aufzugeben. Um das Opfer kümmert Gott sich selbst. Und der Teufel würde es gerne so darstellen, als ob wir Christen uns bestimmten Freuden entziehen und die Sachen, die wir aufgeben, die fehlen uns danach. Aber die Dinge, die wir komplett in Gottes Hand geben, sind die, die wir dann wirklich zurückbekommen. Abraham war bereit, seinen Nachkommen, seinen einzigen, aufzugeben und bekommt eine ganze Nation als Nachkommen. Das deckt sich auch mit Römer 8,32. Er, der doch seinen eigenen Sohn nicht verschont, sondern ihn für uns alle hingegeben hat. Wie wird er uns mit ihm nicht auch alles schenken? Wir geben einfach auf, egal wie hoch der Preis ist. Wenn das, was wir aufgeben, uns geschadet hat, dann ist die Befreiung sowieso ein Geschenk und an deren Stelle kann er etwas treten, was schöner und wahrhaftig ist. Wenn Gott verlangt, dass wir ein Opfer geben, dann nicht, weil wir unsere Liebe beweisen müssen, sondern weil er uns seine Liebe zeigt. Wenn etwas zwischen dir und Gott steht, dann gib's auf. Auch wenn es dich was kostet, weil es in Wirklichkeit wertlos ist. Und wenn du denkst, es ist wertvoll, dann denk daran, dass Gott alles aufgegeben hat und dass du jetzt eigentlich Schätze im Himmel sammeln solltest und nicht auf der Erde. Was wir als Prüfung hier verstehen, dient primär der Selbstreflexion, Erkenntnisgewinnung und Wachstum. Wir können erkennen, was ist wirklich wichtig in meinem Leben. Weil wenn was zwischen mir und Gott steht, dann hindert mich das in Wirklichkeit an wahrer Freiheit und absoluter Freude, weil man die nur bei Gott finden kann. Wir dürfen Gott dabei erleben, wie er die Lösungen für jede Situation schenkt und einen Ausweg bereithält. Ich hoffe, du kannst in solchen Situationen dann auch wie Abraham sagen, der Herr wird dafür sorgen. Amen.